Hallo, mein Name ist Anton.
Hi, mein Name ist Jakob. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob. Und liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich an diesem wunderbaren ersten Freitag des Jahres 2026. Ich hoffe, ihr seid gut hinübergekommen, ihr seid wohlauf, euch geht's gut und ihr habt Lust auf ein bisschen Sprachpfade, denn dafür sind wir heute hier, lieber Anton.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Hallo Jakob und alle da draußen. Ja, ich kann mich diesen großartigen Jahresglückwünschen nur anschließen. Dem habe ich eigentlich auch gar nichts hinzuzufügen.
Wunderbar, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Lieber Anton, ich weiß, es war letztes Jahr, aber weißt du noch, worum es in unserer letzten Folge ging, vor zwei Wochen?
Oh, es fühlt sich wie eine ganze Ewigkeit an. Da ist ein ganzes Jahr dazwischen. Okay, ich hör auf. Ich kann mich aber trotzdem erinnern, worum es da ging. Und zwar hast du in der letzten Folge uns auf einen sehr tierischen Sprachpfad, einen wilden Sprachpfad mitgenommen. Es ging nämlich um die Frage, ob Tiere sprechen und kommunizieren können. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, wie so oft und wie sehr häufig bei uns und in der Wissenschaft auch, nicht so einfach gewesen, eine Antwort auf diese Frage zu geben.
Ganz genau. Nicht so einfach. Wir haben es trotzdem gemacht, würde ich sagen. Und wer wissen will, ob Tiere sprechen, ob Tiere Sprache benutzen können, der oder die kann gerne in unsere letzte Folge reinhören.
Unbedingt. Tja, und meine obligatorische Frage an dich, lieber Jakob, hast du denn Feedback oder Rückmeldungen zu dieser letzten Folge bekommen?
Ja, so ist es. Wir haben wieder auf Spotify ein paar Kommentare bekommen. Einerseits hat Gerda Tu geschrieben, hab mehrfach mitgelacht, tolles Thema und tolle Podcaster.
Oh.
Vielen Dank, Gerda.
Vielen Dank.
Außerdem hat Emilia geschrieben und mal kleiner Shoutout an Emilia, die in Staffel 5, glaube ich, bisher bei jeder Folge einen Kommentar hinterlassen hat. Emilia schreibt, dann gilt wohl auch für die Tierwelt, man kann nicht nicht kommunizieren.
Ja, ich denke, die Emilia greift da sehr pointiert den Kommunikationsgrundsatz von Paul Watzlawick auf, dass man nicht nicht kommunizieren kann und somit auch Nicht-Kommunikation eine Art der Kommunikation ist.
Eva hat noch geschrieben, Wunderbärchen mit einem Bären-Smiley am Ende. Also, vielleicht habe ich das auch falsch betont, vielleicht ist es auch ein Wunderbärchen.
Finde ich auch gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank
an alle, die kommentiert haben.
Jakob, ich habe auch noch eine Rückmeldung bekommen. Willst du die hören?
Ja, sehr gerne.
Und zwar hat uns unsere Stammhörerin Agnes auf etwas hingewiesen, was ich sehr, sehr toll und lustig fand. Und zwar war das ja die letzte Folge in dem letzten Jahr gewesen und es war auch die letzte Folge vor Weihnachten gewesen. Und sie hat uns darauf hingewiesen, dass unsere Folge, auch ohne dass wir das explizit gesagt haben, schon was mit Weihnachten zu tun hatte. Und zwar gibt es ja die Legende, nach der Tiere in der Nacht vom Heiligabend auf Weihnachten für kurze Zeit die Fähigkeit bekommen, wie Menschen zu sprechen.
Was? Wirklich?
Ja, genau, denn diese Legende soll an das Wunder der Geburt Jesu erinnern. Denn, wenn wir uns erinnern, in der Weihnachtsgeschichte spielen Tiere ja auch eine wichtige Rolle. Stichwort Krippenspiel.
Ochse und Esel.
Genau, genau. Und deshalb gelten Tiere in dieser Nacht als Zeugen des göttlichen Wunders Und sie können da auch tatsächlich sprechen. Aber es gibt bestimmte Einschränkungen. Man darf zum Beispiel in dieser heiligen Nacht nicht den Tieren zuhören, weil das könnte auch Unglück bringen.
Oha.
Genau.
Vielleicht hat jemand von den ZuhörerInnen ja genau hingehört am 24. und kann davon berichten. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen, wenn ihr von sprechenden Tieren zu berichten habt.
Ich mich auf jeden Fall auch.
Lieber Anton, ich muss auch noch was beichten.
Oh.
Ich habe Mist gebaut.
Okay, okay.
Ich habe dich in der letzten Folge gegaslightet, dass es noch nicht die 40. Folge ist, sondern erst diese Folge hier jetzt die 40. ist.
Ja.
Das ist falsch.
Nein.
Das ist falsch. Ich habe die Zählung nicht verstanden auf unserem Hoster. letztes Mal war die 40. Folge, weil unser Jingle schon nicht mitgezählt wird.
Sieh an. Aha, so ist das also.
Heute, jetzt und hier sind wir bei Folge 41.
Okay.
Oh Mann, ey.
Okay.
Das wäre alles kein Problem, wenn wir immer 10 Folgen pro Staffel hätten. Oh.
Na gut, ich habe ja damit angefangen, dass ich mich immer wieder verzählt habe. Da darfst du dir auch ein kleines Fauxpas erlauben.
Vielen Dank. Ich danke dir, dass du mir in kollegialer Professionalität nochmal verzeihst.
Immer.
Okay. Lieber Anton, wir haben uns heute hier versammelt, weil du eventuell was zu sagen hast. Stimmt es?
Ja, auf jeden Fall.
Da freue ich mich sehr, denn ich für die nächste Folge bin ich erst noch in der Vorbereitung. Da hätte ich jetzt improvisieren müssen. Also, lieber Anton, du hast wieder mal ein Thema vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ich werde mich jetzt genüsslich zurücklehnen und lausche dir gebannt.
Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und ich möchte heute nahtlos an die letzte Folge anknüpfen und über einen sehr spannenden Gegenstand der Sprachwissenschaft sprechen, mit dem ich mich bisher auch ehrlich gesagt nicht wirklich beschäftigt hatte, aber schon immer viele Fragen dazu hatte und sehr neugierig war. Und ich sage, es ist ein nahtloser Anschluss an die letzte Folge, denn du hast es sicherlich schon gehört, ich habe ja immer wieder so mir auch Gedanken gemacht und auch, glaube ich, explizit gesagt, ach, da kann man so viel dazu sagen zu diesem Thema, weil du verschiedene Aspekte angesprochen hast. Und über einen dieser Aspekte möchte ich sprechen. Also, in der letzten Folge ging es ja nicht nur um Tiersprache, sondern eigentlich grundsätzlich im Großen und Ganzen auch wieder um die alte Frage, was ist eigentlich Sprache und wie definieren wir sie?
Was ist Sprache im neuen Gewand, könnte man sagen.
Genau.
Oder vielleicht im Was ist Sprache im Federkleid, könnte man sagen.
Metaphorisch gesprochen, auf jeden Fall. In der letzten Folge war eine Beobachtung unter Kenntnis, dass unsere Sicht auf Sprache sehr häufig anthropozentrisch ist. Aber nicht nur das. Denn häufig wird unter Sprache das gesprochene und geschriebene Wort verstanden. Also die deutsche Lautsprache, die wir akustisch produzieren und wahrnehmen, und die deutsche Schriftsprache, die wir mittels eines Alphabetes und eines Schriftsystems schriftlich fixieren können. Zum Beispiel auf dem Blatt Papier oder im Chat.
Sind mir beide bekannt, ja.
Sehr gut. Es gibt aber bei menschlicher Kommunikation und bei menschlichen Sprachen eine weitere Unterscheidung, die häufig in der Definition der Sprachen vergessen wird. Obwohl weltweit ca. 70 Millionen SprecherInnen die ca. 300 verschiedenen Sprachen dieser Sprachart verwenden.
Yes, ich weiß, worum es geht.
Sehr gut. Denn Sprache muss nicht immer lautlich wahrnehmbar und produzierbar sein, sondern sie kann auch visuell wahrgenommen werden. Und diese Form der Sprachen werden wie genannt, Jakob?
Das sind Gebärdensprachen.
Genau, richtig. Also Sprachen, die zu einem sehr großen Teil von gehörlosen Menschen verwendet werden.
Mhm.
Und auch in Deutschland gibt es natürlich Menschen, die die Gebärdensprache, genauer gesagt die deutsche Gebärdensprache, nutzen.
Mhm.
Okay, und vielleicht ist der eine oder die andere gerade etwas stutzig geworden. Wie? Eine deutsche Gebärdensprache? Warum sagt Anton, dass es weltweit um die 300 Gebärdensprachen gibt, also im Plural? Ist die Gebärdensprache nicht international? Gibt es nicht nur die eine Gebärdensprache, die von allen Menschen, die die kennen und können, weltweit verwendet wird? Genau um solche Fragen, genauer gesagt Mythen und teilweise auch Stereotype, soll es heute in dieser Folge gehen. Ich möchte nämlich über die deutsche Gebärdensprache sprechen und nachdem wir kurz geklärt haben, wie Gebärdensprache grundsätzlich funktioniert, dann in Mythen einsteigen und die häufigsten Mythen aufklären.
Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Ein sehr interessantes Thema. Ich habe auch schon öfter drüber nachgedacht, ob ich dazu eine Folge machen möchte und habe es bisher aber noch nicht getan. Also perfekt.
Ja, super. Dann ergänzen wir uns. Super, weil letzte Folge hatte ich ja ein ähnliches Problem. Ich hatte nämlich auch schon mal darüber nachgedacht, so eine Folge zu machen. Und da hast du mir das vorweggenommen auf eine sehr gute Art und Weise. Und wir konnten es auch gut ergänzen, denke ich mal.
Das glaube ich auch, ja.
Okay, aber ganz wichtig, bevor es losgeht, möchte ich drei wichtige Hintergrundinformationen geben, bevor wir in diese Auseinandersetzung mit der deutschen Gebärdensprache in diesem Podcast einsteigen. Zum einen möchte ich ganz transparent aufzeigen, dass ich mit Gebärdensprache im Alltag kaum in Berührung komme. Ich spreche keine Gebärdensprache, ich kenne niemanden im engen Bekanntenkreis, der gebärden kann und ich forsche auch nicht zu diesem Untersuchungsgegenstand. Mein Wissen zu diesem Thema kommt von ExpertInnen in diesem Feld, die Vorträge gehalten haben und auch Bücher geschrieben haben. Deswegen, wir machen zwar das jede Folge, möchte ich aber heute ganz explizit und besonders auf die Shownotes verweisen, weil dort sehr viel Hintergrundinformationen und auch Zusatzinformationen geben wird, auf die ich mich gestützt habe. Ganz besonders bei meiner Recherche habe ich mich auf den Lingusband Nummer 6 gestützt von Claudia Becker und Hanna Jäger. Und das kann ich auch sehr empfehlen, das sind um die 100 Seiten nachvollziehbar erklärt und ohne viel sprachwissenschaftliches Vorwissen nachvollziehbar.
Allgemein diese Reihe Lingus, also Linguistik und Schule, hat sich zum Ziel gesetzt, sprachwissenschaftliche Themen sehr kurz zusammenfassend darzustellen, die wichtigsten Schlaglichter aufzugreifen und aufzubereiten. Es ist quasi wie die C.H. Beck-Bände für Linguistik, falls ihr diese kleinen Büchlein kennt.
Stimmt, genau. Genau, und noch eine weitere Empfehlung. Ich empfehle den spannenden Vortrag zur Gebärdensprache von Fabian Broos auf YouTube. Punkt Nummer 2. Ich habe auch einige weiterführende Informationen aus dem Netz in die Shownotes gepackt zu verschiedenen Vereinen und Informationsseiten zur deutschen Gebärdensprache, zum Beispiel von dem Deutschen Gehörlosenbund e.V., die nicht nur Informationen haben, sondern auch zahlreiche Stellungnahmen und Forderungen an die Politik aufgeschrieben haben, um sich für die Gleichstellung gehörloser Menschen politisch zu engagieren. Denn allein die Tatsache, dass wir eine Folge zu Gebärdensprache machen können und sie mit Mythen auffüllen können, zeigt aus meiner Sicht eigentlich ganz deutlich, dass wir noch weit weg von einer barrierefreier Kommunikation im Alltag sind, aber auch auf politischer Ebene. Außerdem, ganz zum Schluss, es ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, eine räumlich-visuelle Sprache in einem Podcast zu beschreiben, der ja auditiv aufgebaut ist. Deswegen werde ich versuchen, so gut es mir gelingt, die Gebärden, wenn ich sie mal erkläre, bildlich zu erklären. Aber falls ihr Lust habt, tatsächlich auch Gebärdensprache visuell wahrzunehmen, zum Beispiel in Form von Videos, dann habe ich auch in Shownotes einen Link zur interaktiven Homepage zur deutschen Gebärdensprache eingefügt, wo vertiefende Erklärungen einzelner Gebärden vorhanden sind und auch Videos zu den einzelnen Gebärden vorliegen.
Wow, ich bin richtig gespannt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert an so ältere sprachgeschichtliche Werke. Da war auch immer, du hast jetzt so eine ganze Materialsammlung und früher war auch immer das Material ganz vorne. Also erst die Literaturliste und dann alles Material, mit dem man so gearbeitet hat. Das hast du jetzt auch gemacht, aus gutem Grund.
Ja.
Und das hat mich jetzt nur noch gespannter gemacht darauf, was du uns gleich erzählen wirst. Ich habe schon ein bisschen Angst, welche Mythen du bei mir auch aufräumen wirst. Also ich habe mich ein bisschen mit Gebärdensprache beschäftigt, aber das eine oder andere werde ich bestimmt staunen, dass das nicht wahr ist oder schon wahr ist.
Also fangen wir an und klären zunächst, wie die Gebärdensprachen grundsätzlich funktionieren. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, Gebärdensprache und auch die deutsche Gebärdensprache funktionieren als visuelle, räumliche Sprachsysteme. Das heißt, hier werden Informationen nicht über Laute, wie bei unserer lautsprachlichen deutschen Sprache der Fall ist, sondern über Hände, das Gesicht und den Körper übermittelt. Kurzer, kleiner Exkurs zu der Lautsprache. Bei einer Lautsprache transportieren wir Informationen dadurch, dass wir einzelne Laute produzieren. Zum Beispiel A, U, S. Und durch die Zusammenstellung dieser vier verschiedenen Laute, die ich produziert habe, entsteht am Ende die Kombination Chaos, was die Bedeutung eines Objektes mittransportiert. Nämlich das Objekt mit vier Wänden, einem Dach, Fenstern, Türen, wo halt meistens Menschen leben.
Mehr dazu habe ich schon mal gesagt in Folge 2.2, wie sprechen wir?
Genau so ist es. Darauf wollte ich auch verweisen. Sehr gut.
Und unsere Schriftsprache, also die deutsche Schriftsprache und viele andere Schriftsprachen auch, sind tatsächlich von diesen Lauten abgeleitet. Also wir haben ein Schriftzeichen, sehr vereinfacht gesprochen, und das bildet einen Laut ab. Das ist meistens nicht so ein 1:1-Verhältnis, aber so leitet sich unsere Schriftsprache ab. Es gibt andere Schriftsysteme, Chinesisch zum Beispiel, ist keine phonetische Schrift, aber so ungefähr funktioniert unsere Schrift. Die kommt vom Laut, von diesem Gedanken, den Laut abzubilden auf Papier, Pergament, Stein etc.
Genau. Der Laut, also der H-Laut in unserem Beispiel, ist dabei ganz besonders, denn er ist bedeutungsunterscheidend. Wir sagen in der Sprachwissenschaft auch dazu, dass das ein Phonem ist, also die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit einer Sprache. Denn wenn wir in der Produktion des Lautes ch mit unseren Lippen eine andere Bewegung machen, nämlich die Lippen zum Beispiel schließen, ganz vereinfacht gesagt, dann haben wir nicht mehr ein H-Laut, sondern plötzlich ein M-Laut, ein M-Laut. Und dann ist das Wort nicht mehr das Wort Haus, sondern das Wort Maus. Und das hat wiederum eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Das heißt, wir können durch die Veränderung unseres Artikulationsapparates oder der Stellung bestimmter Organe in unserem Artikulationsapparat eine lautliche Veränderung bedingen, die wiederum zu einer Bedeutungsveränderung führt. Mhm. Wie funktioniert das jetzt aber bei den Gebärden? Die Bedeutung einer Gebärde setzt sich aus vier Merkmalen zusammen. Wir haben einmal die Handform, also es gibt bestimmte Formen mit der Hand, die wir formulieren können, wie zum Beispiel eine Faust, flache Hand oder ein Victory-Zeichen. Es gibt aber auch verschiedene Handstellungen. Wir können die Handflächen zum Körper hin oder zum Beispiel in den Raum hin ausrichten. Es gibt übrigens auch als dritte Komponente, als drittes Merkmal, auch verschiedene Ausführungsstellen, wo am Körper oder in dem sogenannten Gebärdenraum, also der Raum vor uns, wo Gebärden formuliert werden, ausgeführt werden können. Und schließlich gibt es auch noch das Merkmal der Bewegung, also die Art und die Richtung der Bewegung, ob zum Beispiel eine kreisende Bewegung gemacht wird, nach vorne eine Bewegung mit den Händen ausgeführt wird oder Wiederholungen stattfinden. Durch die Kombination von diesen vier Merkmalen entstehen dann die Bedeutungen der Gebärden. Machen wir das mal an einem Beispiel fest. Und die Beispiele kommen natürlich aus der deutschen Gebärdensprache, auf die ich mich jetzt beziehen werde. Die Gebärde für das lautsprachliche Wort Lehrer kann folgendermaßen beschrieben werden. Bei der Handform, die Hand bildet eine Faust. Und der Zeige- und der Mittelfinger von dieser Faust, die sind aber nicht in der Faust geschlossen, sondern sie zeigen nach oben. Die bilden so eine Art V-Zeichen, also ein Victory-Zeichen. Dann Handstellung, die Handflächen zeigen zueinander. Dann das dritte Merkmal, die Ausführungsstelle. Diese Gebärde wird im Gebärdenraum vor dem Oberkörper ausgeführt. Und welche Bewegung wird ausgeführt? Die Hände bewegen sich zweimal zeitgleich parallel zueinander vom Oberkörper weg nach vorne in den Gebärdenraum. So, jetzt halten wir jetzt vor unserem geistigen Auge diese Gebärde. Wenn ich nur ein Parameter verändere, und zwar die Handflächen, nicht mehr zueinander zeigen, sondern zum Oberkörper zeigen. Also ich drehe sozusagen meine Hände nur um wenige Grade. Dann ändert sich in diesem Fall der Gebärde, die Bedeutung von Lehrer komplett zu dem Wort wichtig.
Wow, also es ist wie Haus und Maus. Die beiden Worte haben ja auch nichts miteinander zu tun.
Genau, genau. Bei den Lautsprachen verändern wir lautakustische, artikulatorische Stellungen. Und das führt dazu, dass eine Bedeutungsveränderung stattfindet. Es entsteht ein Minimalpaar, sagen wir. Also Haus und Maus ist ein Minimalpaar.
Ja.
Und auch bei den Gebärdensprachen gibt es Minimalpaare, aber eben nicht lautlich, sondern aufgrund der zum Beispiel Handstellung im Gebärdenraum.
Also ein Minimalpaar bedeutet zwei sprachliche Zeichen, die sich nur in einem Minimum, also in einem einzigen Merkmal unterscheiden. Also im quasi mit dem kleinstmöglichen Unterschied. So wie Haus und Maus zum Beispiel oder eben die beiden Gebärden für Lehrer und wichtig, die du gerade gesagt hast.
Mhm. Okay, aber nicht nur die Hände spielen eine wichtige Rolle bei den Gebärdensprachen, sondern auch das Gesicht. Dabei übernehmen Gesichtszüge, also die Mimik, einen wichtigen Teil, und jetzt ist es vielleicht überraschend für einige, einen wichtigen Teil der Grammatik. Zum Beispiel kann mit der Bewegung der Augenbrauen bestimmte Satzarten markiert werden. Also eine Ja-Nein-Frage, wie zum Beispiel, gehst du heute nach Hause, wird durch die Bewegung der Augenbrauen nach oben markiert. Während bei einer W-Frage, warum gehst du nach Hause, werden die Augenbrauen zusammengezogen. Bei Aussagesätzen dagegen haben wir in der Lautsprache ja eigentlich eine fallende Intonation in der Regel, also so etwas wie, du gehst nach Hause. Und in der deutschen Gebärdensprache bleiben die Augenbrauen einfach in der neutralen Stellung. Das heißt, diese mimische Veränderung führt dann tatsächlich zu einer satzgrammatischen Veränderung auch. Ob ich in dem Satz, du gehst nach Hause, eine Frage formuliere, du gehst nach Hause, oder eben normalen Aussagesatz produziere, wie du gehst nach Hause.
Wow, das finde ich sehr interessant.
Absolut, absolut. Und interessanterweise kann man auch adverbiale Bestimmungen mit Gesicht zeigen. Zum Beispiel, wenn etwas dick oder etwas viel ist, dann werden die Wangen aufgebläht, um zu zeigen, dass etwas groß und dick ist. Also parallel zu natürlich der Handgebärde, die dann das Nomen, das Substantiv produziert. Also ein dicker Lehrer ist dann die Gebärde für Lehrer mit den Händen plus die aufgeblähten Wangen.
Nein, nicht wirklich. Also so, das ist oh mein Gott, okay, das ist sehr interessant. Das ist cool.
Es gibt aber auch bestimmte Mundgestiken, wie zum Beispiel die rausgestreckte Zunge, die Gebärde neidisch sein symbolisiert.
Ah, okay.
Aber nicht jede Bewegung des Mundes ist tatsächlich für die Gebärdensprache konstitutionell. Also sie sagt nicht immer etwas Bedeutungstragendes aus. Denn manchmal werden auch bestimmte Wörter einfach mit dem Mund lautlos mitartikuliert. Diese Mundbilder dienen dabei, die Bedeutung zu ergänzen und auch das Verstehen einer Gebärde abzusichern, indem das deutschsprachige, lautsprachige Wort mitartikuliert wird, um sozusagen auch auf diese zweite Ebene, auf diesem zweiten Kanal der deutschen Lautsprache noch die Information zu geben, damit es unmissverständlich ist, welche Gebärde jetzt gemeint ist. Aber das ist kein Muss.
Das habe ich schon mal gehört. Also ja. Menschen sind ja nicht entweder vollkommen gehörlos oder sie hören perfekt, sondern es gibt ja viele verschiedene Grade an Hörbeeinträchtigung und manchmal kann das dann unterstützend sein, quasi auch lautlich zu artikulieren oder auch lautlos, aber quasi den Mund mit zu artikulieren.
Genau, genau so ist es. Und wir werden auch in einem Mythos dazu nochmal genauer sprechen.
Mhm.
Doch bevor wir zu den Mythen kommen, noch eine dritte wichtige formale Einheit der Gebärdensprachen. Wir haben jetzt über die Hände gesprochen, wir haben über das Gesicht gesprochen, aber der Raum vor dem Oberkörper des Gebärdenden spielt auch eine wichtige Rolle. Und zwar kann mit bestimmten Bewegungen in diesem Gebärdenraum eine andere grammatische Rolle wahrgenommen werden. Zum Beispiel werden Personen oder Objekte, also Referentinnen, an bestimmte Punkten im Raum platziert. Zum Beispiel führe ich die Gebärde für Lehrer rechts vor mir aus und dann die Gebärde für das Kind links von mir aus. Dann kann ich noch das Verb hinzufügen, und zwar das Verb für geben. Und das fange ich an auszuführen bei dem Lehrer, da also an der Stelle, wo ich die Gebärde für Lehrer produziert habe, hin zu dem Kind. Und diese Bewegungsrichtung des Verbs zeigt dann dabei an, wer in unserem Satz Subjekt ist, also in diesem Fall der Lehrer, der ja etwas gibt, und dann hin zu dem Kind, also einem Objekt, dem ich etwas gebe. Und dann kann ich natürlich noch zusätzlich ein weiteres Objekt hinzufügen, nämlich beispielsweise die Gebärde für das Buch, und das platziere ich auch sozusagen auch in der Nähe des Lehrers. Und dann ergibt sich aus dieser Position der Gebärden im Raum ein Satz und dann auch die Sinnstruktur, die Satzstruktur, wer wem etwas gibt.
Ja, wow, das ist so interessant. Also in Lautsprachen macht man das ja durch bestimmte Reihenfolgen oder auch durch Kasus, also durch Flexionsendungen am Wort. Im Deutschen mit dem Artikel macht man das, im Deutschen vor allem gibt es den Nominativ, den Dativ, den Akkusativ, den hätte man da jetzt alles, die hätte man jetzt alle bemühen müssen quasi, um diese Information deutlich auszudrücken und auch einfach grammatisch korrekt den Regelmäßigkeiten entsprechend auszudrücken. Und man nennt solche Dinge ja auch grammatische Mittel, also sowas wie ein Suffix, das ich hinten dranhänge, oder auch die Satzreihenfolge ist ein grammatisches Mittel, weil man damit eben grammatische Informationen ausdrückt. Und das ist ja dann quasi auch, also diese Art der Bewegung oder so ist dann auch ein grammatisches Mittel in diesem Kontext. Das finde ich
absolut
interessant, ja.
Absolut, ich stimme dir da vollkommen zu. Und das ist auch ein ganz wichtiger Alleinstellungsmerkmal der Gebärdensprachen im Vergleich zum Beispiel zu Lautsprachen. Denn hier werden mit verschiedenen Bewegungen viele Informationen gleichzeitig artikuliert, gleichzeitig formuliert. Zum Beispiel simultan durch Hände, Mund und Gesichtsausdruck oder auch die Position im Gebärdenraum. Bei Lautsprachen geht das nicht. Die Lautsprachen sind sequenziell, die sind linear. Die Informationen, die ich transportiere, sind nacheinander lautlich gegeben. Ich kann sie nicht überlagern, sozusagen. Zumindest im strengen Sinne kann ich das halt nicht. Bei der deutschen Gebärdensprache kann ich das aber, indem ich halt mit der Hand, mit dem Mund und dann mit der Position im Gebärdenraum verschiedene Informationen gleichzeitig ausdrücke.
Ja, also es gibt im Satz quasi keine Abzweigung. Es ist immer eine Linie. Und die Linie wird natürlich am Ende der Seite gebrochen. Die fängt dann aber wieder neu an, die Zeile, also schriftlich gesehen jetzt. Und es gibt da keine Abzweigung wie bei einem Ast, wo es links und rechts irgendwie mit dem Satz weitergeht und dann treffen die sich. So ist es ja eher bei der Gebärde, wo man eine Person platzieren kann und dann platziert man eine andere Person, dann kommt man aber wieder zurück und macht da nochmal eine Bewegung. Das finde ich sehr spannend.
Auf jeden Fall, das ist es.
Aber Anton, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast ja vorhin auch diese beiden Gebärden für Lehrer und wichtig beschrieben, die sind ja ein Minimalpaar, die sich kaum unterscheiden, nur in der Handdrehung oder Handstellung.
Genau, ja.
Und also in der Gebärdensprache, da werden jetzt nicht die Lautstrukturen dargestellt. Also die Gebärde für Lehrer stellt jetzt nicht L, E, R, E, R dar. Oder wichtig auch nicht die Laute für wichtig. Sondern das sind einfach Darstellungen für Worte, oder? Oder für, ich sag mal, sprachliche Zeichen allgemein.
Du hast eine perfekte Überleitung gerade geleistet, danke dir, zu unserem ersten Mythos. Nämlich Mythos Nummer 1, die Gebärden sind gebärdetes Deutsch. Mhm. Und genau das ist es halt nicht. Das haben wir schon an Grundzügen erklärt, beziehungsweise auch ein bisschen implizit angedeutet, dass die deutsche Gebärdensprache nicht so funktioniert, dass wir einfach die deutsche Lautsprache nehmen und sie in Gebärden übertragen. Mhm. Die deutsche Gebärdensprache funktioniert nach eigenständigen Regeln und Mechanismen. Es gibt eine Grammatik der deutschen Gebärdensprache. Es gibt eine Lexik, die besteht halt aus verschiedenen Gebärden. Und sie ist auf diese Art und Weise eigenständig und vollständig. Das ist ganz wichtig zu explizieren, weil häufig der Mythos besteht, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und es gibt neben den Punkten, die ich schon angesprochen habe, auch weitere Beispiele, die zeigen, dass das tatsächlich eine eigenständige Sprache ist. Mhm. Zum Beispiel, die deutsche Gebärdensprache ist nicht aus dem Deutschen hervorgegangen. Sie ist eine unabhängige Entwicklung und normalerweise entstehen Gebärdensprachen auch organisatorisch immer dort, wo gehörlose Menschen über lange Zeit zusammenleben, zusammenkommen und dann mit anfangen, miteinander zu kommunizieren. Die deutsche Gebärdensprache hat auch eine eigene Syntax. Während die deutsche Sprache, die deutsche Lautsprache im Hauptsatz oft die Subjekt-Verb-Objektstellung hat, nutzt die DGS eine Subjekt-Objekt-Verbstruktur. Während wir in der Lautsprache also sagen würden, du suchst eine Arbeit, gebärdet man in der deutschen Gebärdensprache, du Arbeit suchen.
Ja, ich finde das super interessant. Das heißt, die deutsche Gebärdensprache, die heißt Deutsch, nicht weil sie was mit der deutschen Sprache zu tun hat, sondern weil sie halt wahrscheinlich in Deutschland genutzt wird oder im deutschsprachigen Raum genutzt wird. Aber es wäre eigentlich vollkommen egal, man könnte jetzt auch die American Sign Language benutzen. Es ist quasi einfach nur zufällig, dass wir diese Gebärdensprache benutzen für, also im deutschsprachigen Raum.
Richtig, richtig. Die deutsche Gebärdensprache wird in Deutschland, in Belgien und in Luxemburg verwendet. In der Schweiz zum Beispiel wird aber die deutsch-schweizer Gebärdensprache verwendet. Und in Österreich wird die österreichische Gebärdensprache verwendet. Ah, okay. Obwohl wir ja bei der Lautsprache eigentlich von deutschsprachigen Kontinuum sprechen, welches ja auch zum Teil in der Schweiz und auch in Österreich gesprochen wird.
Ja, ja.
Hier ist es nicht der Fall. Wir kommen später zu dem Grund, warum das der Fall ist. Das ist, kann ich aber nochmal vorwegnehmen und sagen, auch im Falle der amerikanischen Gebärdensprache und der britischen Gebärdensprache,
ja,
ist es halt nicht so, dass Menschen aus dem amerikanischen Gebärdensprachenraum problemlos im britischen Gebärdensprachenraum sich unterhalten können, weil diese zwei Sprachzentren haben sich unabhängig voneinander entwickelt, sie verfolgen andere Schulen und deswegen ist es nicht so einfach für die Menschen, sich da einfach zu unterhalten.
Okay, wow, das heißt, es gibt quasi der deutsche Gebärdensprachenraum umfasst nicht den deutschen Sprachraum, sondern es ist quasi das Deutschland, Belgien und Luxemburg ist der deutsche Gebärdensprachenraum, der deutsche Sprachraum, grob gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und so weiter. Wow, richtig, das finde ich schon richtig mal spannend.
Es sind andere unabhängige Entwicklungen.
Ja.
Genau so. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu den Unterschieden zwischen Lautsprache und Gebärdensprache. Wir waren jetzt bei der Grammatik und wir bleiben jetzt auch erstmal kurz bei der Grammatik. In der deutschen Lautsprache haben wir auch noch die Besonderheit, dass wir temporale Informationen, also etwas, was ich gestern gemacht habe oder morgen machen werde, markiere ich auch im Satz anders durch die temporale Flexion am Verb. Deswegen sage ich ja auch, ich liebe, ich liebte, ich werde lieben. Ich habe unterschiedliche Informationen in diesen Verben gerade mit kommuniziert.
Ja, ja.
In der deutschen Gebärdensprache gibt es aber keine Zeitflexion. Die Informationen über künftige Handlungen bzw. Handlungen, die schon passiert werden, werden lexikalisch mittransportiert, also durch zusätzliche Informationen wie gestern, morgen, gerade, heute.
Ah, okay.
Außerdem kann ich die Gebärden auch wiederum in unserem Gebärdenraum auf eine so eine gedanklichen Zeitachse anordnen. Und dann etwas, was in Zukunft passieren wird, bewege ich von mir weg, also das, was vor mir liegen wird, während das, was passiert ist, ich nach hinten zeige.
Ja.
Und sozusagen hinter mir die Zeit schon vergangen ist. Mhm. In der italienischen Gebärdensprache wird diese Information der Zeitlichkeit auch teilweise mit der Schulter transportiert. Wenn ich die Schulter nach vorne bewege, zeige ich damit an, dass das in der Zukunft passieren wird, während ich die Bewegung der Schulter nach hinten die Information mit vermittle, dass es schon passiert ist.
Wow, das finde ich so spannend. Ich bring Leuten starkes und schwaches Präteritum bei. Dabei kann man Tempos auch mit der Schulter anzeigen. Das ist ja so
Wahnsinn,
cool.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Das heißt, die deutsche Gebärdensprache ist nicht einfach der Abbild der deutschen Lautgrammatik, der deutschen Lautsprache. Das würde auch eigentlich nicht richtig funktionieren. Wie sollen wir bestimmte Flexionsendungen, wie zum Beispiel das T beim Liebte, mit Gebärde richtig darstellen?
Ja.
Deswegen hat sich da ein komplett anderes System entwickelt. Aber es ist wichtig und richtig zu betonen, dass es neben der deutschen Gebärdensprache auch noch ein anderes System der Gebärden gibt, nämlich lautsprachenbegleitendes Gebärden. Der wesentliche Unterschied zwischen der deutschen Gebärdensprache und der lautsprachbegleitenden Gebärden besteht nämlich darin, dass die deutsche Gebärdensprache eine eigenständige, natürliche Sprache ist, während die lautsprachenbegleitende Gebärdensprache lediglich ein künstliches System, ein Hilfssystem zur Visualisierung der deutschen Lautsprache darstellt. Sie verfolgt die Grammatik der deutschen Lautsprache. Dabei werden dann zu bestimmten Substantiven und Worten dann noch zusätzlich die Gebärden der deutschen Gebärdensprache verwendet. Und somit kombiniert man beide Sprachsysteme und dieses Hilfsmittel wird dann häufig in der Pädagogik oder in der Kommunikation mit Hörenden eingesetzt oder auch für Menschen, die zum Beispiel Lippen lesen können, um einfach die deutsche Sprache den Menschen, die nicht so gut hören können, zugänglicher zu machen. Außerdem gibt es neben der deutschen Gebärdensprache auch ein zusätzliches Fingeralphabet, wo jedem Buchstaben der deutschen Sprache, des deutschen Alphabetes, bestimmte Handzeichen zugeordnet sind. Aber auch da gilt, die Gebärdensprache ist nicht einfach eine Übersetzung der deutschen Lautsprache durch Fingeralphabete, durch Buchstaben, die nacheinander produziert werden, in das neue System. Das wäre auch gar nicht logisch, denn wenn wir einfach Buchstabe für Buchstabe versuchen, Informationen zu kodieren, das würde sehr lange dauern, das zu entschlüsseln und wäre am Ende gar kein effektives System. Deswegen wird das Fingeralphabet vor allem dann eingesetzt, wenn es zum Beispiel noch keine Gebärde vorhanden ist für ein lautsprachliches Wort. Oder wenn man zum Beispiel seinen Namen buchstabieren möchte, weil es dafür auch keine Gebärde gibt.
Stimmt, Namen.
Also es ist eine unterstützende Art und Weise, ein unterstützendes System für die Gebärdensprache.
Sehr interessant.
Okay. Kommen wir zum Mythos Nummer 2, nämlich die Feststellung, dass Gebärden so etwas Ähnliches wie Pantomime aus dem Tabuspiel zum Beispiel sind. Und da lautet die Antwort natürlich ganz klar, nein. Die deutsche Gebärdensprache ist keine Pantomime, auch wenn manchmal auf den ersten Blick für Außenstehende das so wirken mag. Und das ist nicht der Fall, weil beide Kommunikationsformen zwar den Körper und visuelle Signale nutzen, aber sich grundlegend in ihrem Aufbau, Funktion, Systematik und Regeln unterscheiden. Die deutsche Gebärdensprache ist eine natürliche Sprache mit, wie wir gesehen haben, einer komplexen Struktur, die auf verschiedenen linguistischen Ebenen, zum Beispiel mit der Morphologie, der Syntax, basiert. Pantomime dagegen sind natürlich keine richtige Sprachstruktur, also es gibt keine Grammatik dabei. Sie basiert auch nicht auf einer festen Morphologie oder einer festen Struktur, sondern das ist häufig ein Versuch bildlichen Nachahmens von Handlungen. Und wenn ich mir so in Erinnerung rufe, wie ich beim Tabuspiel manchmal Pantomime zeige und wie selten Menschen erraten, was ich eigentlich damit zeigen möchte, dann ist das eigentlich ein Beleg auch dafür, dass das kein System an sich ist. So funktioniert natürlich Kommunikation nicht. Die Pantomime ist nämlich darauf angewiesen, Dinge bildlich darzustellen. Aber die deutsche Gebärdensprache kann problemlos auch hochgradig abstrakte Begriffe wie Glück, Linguistik, Philosophie und so weiter darstellen und kommunizieren.
Da sind wir bei den Merkmalen von der letzten Woche auch ein bisschen.
Mhm.
Und da erfüllen eben die Gebärdensprachen alle diese Merkmale. Also es handelt sich einfach um natürliche Sprache.
Mhm. Bei einigen Mythen muss man natürlich auch festhalten, vielleicht ist die Entstehung von diesen Mythen auch tatsächlich irgendwie auf eine Art und Weise legitimiert. Denn viele Gebärden der deutschen Gebärdensprache sind auch ikonisch. Also das heißt, dass sie zwischen der Form der Gebärde und ihrer Bedeutung in der Welt auch tatsächlich ein Ähnlichkeitsverhältnis aufweisen. Die Lautsprache, da wird ja häufig gesagt, dass sie arbiträr ist, also dass die Verbindung zwischen einem Laut wie Haus ja nichts mit dem Objekt Haus per se zu tun hat.
Mhm.
Zum Beispiel erinnert die Gebärde von Milch an die Handbewegung des Melkprozesses. Oder Auto. Die Gebärde für Auto sieht ähnlich aus wie das Halten eines Lenkrades. Und Trinken ist auch eine Handbewegung zum Mund hin. Also entsprechend haben einige Gebärden tatsächlich auch eine Ähnlichkeit zu dem, was sie versuchen darzustellen. Aber trotz der hohen Bildhaftigkeit gibt es in der deutschen Gebärdensprache auch zahlreiche Gebärden, die arbiträr sind, also keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen Form und Inhalt abbilden. Oder zumindest ist es nicht so offensichtlich, dass das von einer bestimmten Bewegung hervorgegangen ist.
Wie zum Beispiel Lehrer.
Genau, wie zum Beispiel Lehrer. Oder wichtig.
Mhm. Ich wollte noch hinzufügen, und es gibt natürlich auch in Lautsprache Ikonizität. Wir nennen das Lautmalerei. Also das Verb piepsen stellt natürlich den Laut dar, der eben gemacht wird, wenn eine Person oder ein Tier oder sonst irgendwas piepst. Das ist genau Lautmalerei und das ist auch dieselbe Ikonizität, wie wenn man die Gebärde für Auto macht zum Beispiel.
Und somit kommen wir zu dem Mythos Nummer 3 und der besagt, es gibt nur die eine deutsche Gebärdensprache. Das ist natürlich auch nicht so. So wie auch bei der Lautsprache, die von Variation geprägt ist, von Entwicklung geprägt ist. Wir haben ja auch sprachgeschichtliche Phänomene oder auch bestimmte Soziolekte, über die wir ja auch schon im Podcast gesprochen haben, oder Regiolekte, also bestimmte Art und Weise der Sprachverwendung in bestimmten Regionen des deutschsprachigen Raumes. Auch so ist es mit der deutschen Gebärdensprache. Sie ist nicht im ganzen Land, in ganz Deutschland, identisch. Es gibt regionale Unterschiede, vor allem was das Lexikon anbetrifft. Also bestimmte Gebärden werden auf die Art und Weise nur in bestimmten Regionen produziert. Zum Beispiel einige Gebärden für Wochentage oder auch Farben. Und das kann man auch historisch erklären, denn bestimmte Dialekte entwickeln sich dann parallel oft zu gehörlosen Schulen oder deren Internaten früher. Und in diesen Zusammenkünften von gehörlosen Menschen haben dann sich bestimmte auch Gebärden zum Beispiel etabliert und sie verbreiteten sich dann auch vor allem räumlich und nicht über hunderte von Kilometern hinweg. Aber so wie auch mit Dialekten der Fall ist, eine gehörlose Person aus München kann natürlich erkennen, dass eine andere gehörlose Person in Hamburg zum Beispiel anders gebärdet, aber sie können trotzdem miteinander kommunizieren. Das unterbricht nicht vollkommen die Kommunikation, weil die kriegen das schon hin, auch diese feinen Unterschiede in bestimmten Produktionen der Gebärden auch nachzuvollziehen und die Bedeutung zu erschließen.
Interessant.
Außerdem wird in verschiedenen sozialen Gruppen auch teilweise unterschiedlich gebärdet. Es gibt auch Unterschiede im Formalitätsgrad. Wenn ich einen Vortrag halte, gebärde ich sozusagen deutlicher, indem ich den gesamten Gebärdenraum auch nutze, während im Privaten ich kleinere Handbewegungen mache, beziehungsweise auch bestimmte Gebärden weglasse, weil das Verstehen auch auf eine andere Art und Weise abgesichert ist, nämlich weil ich ja auch ein Common Ground, also ein geteiltes Wissen mit der Person habe. Das heißt, auch da unterscheidet sich die Gebärdensprache. Und die deutsche Gebärdensprache ist auch ein historisch gewachsenes System. Das heißt, früher gab es bestimmte Gebärden, die deutlich komplexer waren, wie zum Beispiel die Gebärde für Bäcker, welche aus 4 Teilen bestand, nämlich Kneten, der Farbe Weiß, die man dargestellt hat, Kleidung und einer männlichen Person, also 4 Elemente für eine Gebärde. während heute einfach nur die Knetbewegung ausgeführt wird.
Mhm.
Oder auch zum Beispiel äußere Einflüsse können dann die Gebärdensprache verändern. Die Gebärde für das Handy ist ganz anders früher gewesen als diese typische Handbewegung heute. Da wurde nämlich noch die Antenne dargestellt, weil die frühen Mobiltelefone ja noch eine Antenne hatten. Und das wurde mitgebärdet.
Ja, sehr schön.
So, dann sind wir jetzt bei zwei letzten Mythen angekommen.
Oha.
Mythos Nummer 4 lautet nämlich, mit Gebärdensprache wird man im Ausland einfacher verstanden. Klingt auch erstmal irgendwie logisch, dass, naja, wenn ich halt Gebärden habe und viele Gebärden ja auch ikonisch sind, zumindest zu einem großen Teil, dass ich natürlich auch die Bewegungen woanders ausführen kann und ich werde verstanden. Aber so einfach ist es nicht. Und darüber haben wir schon kurz gesprochen, als es dann um die deutsche Gebärdensprache, die österreichische Gebärdensprache ging oder auch die britische und die amerikanische Gebärdensprache. Mhm. Dass die Unterschiede so groß sind, dass die Menschen halt nicht immer einfach problemlos miteinander kommunizieren können.
Ja. Ja.
Warum ist das so? Nun ja, dafür gibt es zwei Gründe. Den ersten Grund habe ich schon immer wieder thematisiert, nämlich, dass die Gebärdensprachen nicht international sind, sondern sich örtlich lokal entwickelt haben. Menschen haben sich zusammengefunden, haben ein System der Kommunikation etabliert und das hat sich dann über Jahrzehnte, Jahrhunderte weiterentwickelt und etabliert. Konventionalisiert, sagen wir auch dazu.
Mhm. Mhm.
Der zweite Grund, warum einige Gebärdensprachen deutlich anders sind als die anderen, hat was Historisches an sich. Und zwar haben sich im 18. und 19. Jahrhundert vor allem zwei große Strömungen, zwei Schulen entwickelt, wie pädagogisch mit gehörlosen Menschen umgegangen werden soll, welche vor allem Gebärdensprache man denen beibringt und wie diese Gebärdensprache aussehen soll.
Mhm.
Die eine Schule hat sich um Samuel Heinicke gegründet, das ist die orale Schule. Samuel Heinicke war jemand, der im 18. Jahrhundert, 1778, in Leipzig die erste deutsche Gehörlosenschule eröffnete. Und er ging davon aus, dass gehörlose Menschen lernen müssen, sich zu artikulieren und auch von Lippen abzulesen, um sich an die hörende Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Er glaubte nämlich, dass ohne diese lautliche Sprache, die aus seiner Sicht extrem wichtig auch für abstraktes Denken ist, nicht möglich ist, vollumfänglich an der Mehrheitsgesellschaft zu partizipieren.
Mhm. Da sind wir wieder bei so einem Sprachverständnis, also Sprache als Werkzeug zum Verständnis der Welt.
Und nach dieser Methode wird die Gebärdensprache abgelehnt oder zumindest als so eine Art Notnagel verstanden, der nur eingesetzt werden kann, wenn alle anderen Stränge der Lautbildung gerissen sind.
Mhm.
Die andere Schule, die französische Schule der Gebärdensprachenerziehung, geht auf eine andere Zusammenarbeit, nämlich von Thomas Hopkins Gallaudet und gehörlosen Lehrer Laurent Clerc zurück, die 1817 in Hartford die erste Schule in den USA gründeten.
Mhm.
Und da gibt es eine spannende Geschichte. Der Herr Gallaudet suchte in Europa nach einer Methode, um die Tochter eines Nachbarn und andere gehörlose Kinder zu unterrichten.
Mhm.
Und deswegen reiste er zunächst nach Großbritannien, wo er die britische Methode kennenlernte, wie gehörlosen Kindern die Gebärdensprache beigebracht wird.
Ja.
Diese wiederum vereinte die orale Schule und die französische Schule, also die zwei unterschiedlichen Gegensätze miteinander.
Mhm.
Und deswegen reiste er dann später auch nach Frankreich und lernte dort die französische Methode der Gebärdensprache, die auf Abbé Delépé zurückgeht. Und Delépé hatte im 18. Jahrhundert in Paris bereits erkannt, dass gehörlose Menschen eine eigene Sprache auf der Straße verwendeten.
Mhm.
Und er integrierte auch diese Gebärden, die er kennengelernt hat, in den Unterricht, weil er sie als natürliches Kommunikationsmittel der Gehörlosen ansah.
Mhm.
Seiner Meinung nach brauchte man diese Oralität, dieses Akustische oder zumindest das Artikulierte nicht, um vollständig zu kommunizieren.
Ja.
Gallaudet brachte dann diese Form der französischen Schule mit in die USA und gründete dort auch eine Schule für gehörlose Kinder und es entwickelte sich dort, jetzt ganz verkürzt dargestellt, eine eine Abwandlung der französischen Methode, die dann zu American Sign Language führte. Und deswegen unterscheiden sich bestimmte Arten der Gebärden, trotz dessen, dass wir in der Lautsprache ja eine große Tradition und eine große Verbindung sehen. Wir können ja lautsprachlich sowohl britisches als auch amerikanisches Englisch miteinander in Verbindung bringen.
Ja, klar.
Wir können trotzdem sowohl in Great Britain als auch in Amerika, in den USA, um genau zu sein, miteinander in dieser Sprache kommunizieren. Mhm. Bei den Gebärdensprachen ist es nicht der Fall.
Okay, spannend.
Und interessanterweise gibt es auch so etwas wie Akzente in Gebärdensprachen. Also so auch wie wir, wenn wir lautsprachlich merken können, dass eine Person nicht muttersprachlich Deutsch zum Beispiel ist, können GebärdensprachnutzerInnen auch an Gebärden erkennen, dass eine Person diese Gebärdensprache noch nicht perfekt beherrscht oder noch am Lernen ist. So ist es also.
Und können Sie auch, also es gibt ja bestimmt auch Personen, die mehr als eine Gebärdensprache können. Können Sie da dann auch quasi erkennen, also man erkennt ja manchmal zum Beispiel im Deutschen, gibt es ja einen englischen Akzent oder einen französischen Akzent, wo man erkennt, ah, die Person hat Deutsch gelernt und wahrscheinlich ist deren L1 Französisch so. Könnte man das so auch mit Gebärdensprachen, also deutsche Gebärdensprache und American Sign Language, wird ja bestimmt Menschen geben, die beides können und dann so, ah, der hat jetzt wahrscheinlich American Sign Language zuerst gelernt und dann die DGS so.
Es gibt auf jeden Fall Multilingualismus auch bei Gebärdensprachenlernenden. Mhm. Und ich vermute jetzt einfach mal sehr stark, wenn es auch Akzente gibt, dass natürlich auch diese Einflüsse inferieren bei Erwerb einer neuen Sprache. Also, ja, dass ich dann bestimmte Gebärden auch entlehne aus der deutschen Gebärdensprache und sie zum Beispiel beim Erlernen der amerikanischen Sign Language auch nutze.
Ja.
Und auch wieder, Jakob, an dieser Stelle hast du eine perfekte Überleitung zu unserem letzten Mythos gerade gegeben.
Okay, sehr gut.
Nämlich der Mythos Nummer 5. Gebärdensprache wird ganz anders erworben als Lautsprache. Und auch da muss man ganz klar sagen, so ist es halt nicht. Kindlicher Erwerb der Gebärdensprache vollzieht sich bei Kindern, die in einem gebärdensprachlichen Umfeld aufwachsen, vollkommen natürlich und mühelos, so auch wie Lautsprachenerwerb funktioniert. Dabei muss man natürlich auch unterstreichen, dass es dann nur gegeben, wenn den Kindern voller Zugang zur deutschen Gebärdensprache gegeben wird. Dann ist es halt vergleichbar mit dem Erwerb der Lautsprache. Dann durchlaufen auch die Kinder die gleichen Entwicklungsmeilensteine wie Kinder, die eine Lautsprache erworben haben.
Man braucht genügend Exposition. Das ist ja immer der Fall.
Genau. Und dann gibt es solche Meilensteine, wie zum Beispiel mit 6 Monaten ist es bei den lautsprachenerwerbenden Babys ja der Fall, dass sie anfangen zu lallen, also bestimmte Laute nachzuproduzieren. Mhm. Bei den gehörlosen Babys, das versuchen sie auch, denen fehlt aber das akustische Feedback, sodass sie dann mit der Zeit beginnen, mit ihren Händen zu experimentieren. Sie produzieren dabei Handformen und rhythmische Bewegungen, die zwar noch keine Bedeutung haben,
ja,
aber sie spiegeln das System wieder.
Ja, sehr interessant.
Mit 12 Monaten beginnen dann die Babys normalerweise erste lautliche Wörter zu produzieren oder bei Babys, die die Gebärdensprache erwerben, sind das dann die ersten Gebärden.
Mhm.
Übrigens, es ist nicht so, dass bei der Gebärdensprache ihre Bildhaftigkeit den Babys irgendwie leichter fällt oder sie den Erwerb unterstützt. Weil, wie wir zum Beispiel gesagt haben, bei der Gebärde für Milch, die so ein bisschen aussieht wie Melken, das wissen ja die Babys noch nicht. Sie haben nicht das Weltwissen zu verstehen, dass diese Bewegungen eine Melkbewegung darstellen. Deswegen ist es so wie bei lautsprachlichem Erwerb auch nicht so einfach, dass sie etwas Bildhaftes einfach nachproduzieren.
Ja, ja.
Aber ganz wichtig zu betonen ist, der Ersterwerb einer Gebärdensprache ist nicht der Normalfall. Nur 5-10% der Kinder erwerben die Gebärdensprache als ihre Erstsprache.
Mhm.
Weil häufig haben Kinder, die nicht gut hören können, beziehungsweise die gehörlos sind, hörende Eltern, die zunächst keine Gebärdensprache selber beherrschen.
Ja.
Das verhindert und verspätet auch den Erstsprachenerwerb einer Gebärdensprache.
Ja.
Und gleichzeitig können sich aber die gehörlosen Kinder ja auch nicht auf den Erstsprachenerwerb einer Lautsprache verlassen, weil sie das nicht können.
Ja.
Das heißt, es ist von unglaublicher Bedeutung und Relevanz, dem Kind altersangemessen entweder die Gebärdensprache oder die Lautsprache beizubringen, damit der Erstsprachenerwerb nicht beeinträchtigt ist.
Ja.
Weil mit einem verhinderten bzw. verzögerten Erstsprachenerwerb können auch andere Risiken einhergehen, wie zum Beispiel kognitive oder sozial-emotionale Entwicklungsstörungen.
Mhm. Mhm.
Gleichzeitig aber ist es aufgrund dieser Entwicklung, dass die Gebärdensprache häufig ja einen parallelen Erwerb zur Lautsprache darstellt, wenn Kinder zum Beispiel noch etwas hören können oder durch technische Mittel die Lautsprache auch verstehen und produzieren lernen können, dass sie dann nicht nur bilingual aufwachsen, sondern multimodale Bilingualität mit sich bringen.
Ja.
Weil sie erwerben ja nicht nur zwei Lautsprachen, sondern sie erwerben eine Lautsprache, die lautlich funktioniert und dann eine andere Modalität der Sprache, nämlich diese visuell-räumliche Sprachdarstellung.
Ja.
Und deswegen ist es eine besondere Form des Bilingualismus. Das hat natürlich auch viele Vorteile, die auch mit kognitiver Entwicklung einhergehen.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn eine Person eine Lautsprache kann und eine Gebärdensprache, dass die Person ja gleichzeitig zwei Sprachen sprechen kann. Das finde ich richtig crazy. Das,
genau.
Also, ich meine, klar, so Menschen, die eine Sprache sprechen und schreiben können, das können die auch gleichzeitig machen. Aber Schreiben ist ja meistens viel langsamer als Sprechen. Also, es klappt eigentlich nicht so wie eine natürliche gesprochene Äußerung dann, weil es viel langsamer ist, das Schreiben. Aber da ist es ja dann nicht der Fall. Da kann man ja, das ist ja total verrückt. Also, man kann, die können, also, zwei Sprachen gleichzeitig, Anton. Das ist doch total crazy.
Ja. Richtig.
Also, wow.
Also, dieser multimodale Bilingualismus ist wirklich was Faszinierendes. Und vor diesem Hintergrund kommt der deutschen Gebärdensprache, vor allem ihrer Förderung in der Schule, eine extrem wichtige, enorme Bedeutung zu.
Mhm.
Zum einen, weil der Erstsprachenerwerb so zentral ist und der muss gefördert werden.
Mhm.
Und zum anderen, weil natürlich paralleles Kennen und Können von zwei Sprachsystemen, die unterschiedlich modal funktionieren, das ist auch kognitiv extrem anspruchsvoll.
Mhm.
Und hier bin ich schon eigentlich am Ende der Folge angekommen. Und ich möchte gerne nicht mit einer Zusammenfassung beenden, wie ich das häufig mache, sondern ich möchte zum Schluss einen weiteren Fakt anbringen, der mich sehr überraschte.
Mhm.
Erst am 1. Mai 2002 wurde mit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes die deutsche Gebärdensprache rechtlich als eigene Sprache anerkannt.
Mhm. Krass.
Klar hat sich seit diesen 20 Jahren auch extrem viel getan und das sehen wir auch im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel eine gebärdensprachliche Übersetzung der Tagesschau-Sendung auf Phoenix zum Beispiel. Aber mich hat das extrem überrascht, dass es erst ungefähr 20 Jahre her ist, dass die deutsche Gebärdensprache den Status einer Sprache anerkannt bekommen hat. Es ist ja nicht so, dass schon seit Jahrhunderten eine pädagogische Förderung der Gebärdensprache stattfindet.
Mhm. Ja.
Deswegen denke ich, auch heute noch gibt es sehr viel Verbesserungspotenzial, nicht nur bei der Förderung der deutschen Gebärdensprache an Schulen, wo immer noch nicht in allen Bundesländern eigene Rahmenpläne für dieses Fach vorhanden sind, sondern weil auch im öffentlichen Raum die barrierefreie Kommunikation nicht immer so einfach ist, wie für Menschen, die lautzentrierte deutsche Sprache beherrschen und tagtäglich anwenden. Und deswegen ist der Einsatz für die deutsche Gebärdensprache und eine Sensibilisierung für die deutsche Gebärdensprache auch heute noch von großer Bedeutung und Relevanz. Und deswegen möchte ich abschließend noch einmal den Bogen schlagen und nochmal auf die Shownotes verweisen, wo unterschiedliche Informationsmaterialien und auch Probleme geschildert werden, die gehörlose Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Öffentlichkeit auch immer noch haben. Und damit bin ich am Ende.
Wow, vielen Dank. Vielen lieben Dank, Anton, dafür, dass du dieses Thema aufgegriffen hast und aufbereitet hast für uns. Ich fand's total klasse. Ich hatte viele O- und A-Momente, wo ich was Neues gelernt habe. Und viele, viele Aspekte von dem, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr spannend. Umso wichtiger, wie du es jetzt auch gemacht hast, dass man darauf aufmerksam macht, dass die dass die Barriere Armut für Menschen, die gehörlos sind oder nicht zu 100% hören, eben versucht wird zu senken. Ich habe da auch sofort an universitäre Lehre zum Beispiel gedacht. Ich glaube, da gibt es eigentlich kaum Infrastruktur zum Beispiel. Genau, also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Dinge zu tun in unserer Gesellschaft. Was ich linguistisch richtig interessant fand, was ich noch mal rausgreifen möchte, ist diese Entstehung von Gebärdensprache und auch der Ersterwerb von Gebärdensprache, der miteinander zusammenhängt. Das spannt nämlich den Bogen noch mal zu Sprachfähigkeit und dazu, dass Sprache, das wird gesellschaftlich manchmal so als Kulturgut aufgefasst, ne? Also Goethe, Schiller und deutsche Sprache und in jeder anderen Sprachgemeinschaft auch, da ist es dann halt Shakespeare oder sonst wer. Und das ist es sicherlich auch, aber Sprache ist in allererster Instanz erstmal ein Kind unserer Kognition und unser Gehirn oder unsere Kognition ist darauf geprägt zu sprechen. Das ist das, was ich vor zwei Wochen auch schon mal angesprochen habe mit der Sprachfähigkeit. Und selbst wenn quasi dieses akustische, auditive nicht möglich ist, bahnt sich die Kognition ihren Weg und es werden andere Möglichkeiten gefunden, Sprache zu reifizieren, Sprache zu nutzen, ja? Es finden sich Systeme, also das ist diese Sprachfähigkeit, selbst wenn, also da, wo Menschen quasi zusammen sind und dann ist eben ein Kanal, sage ich jetzt mal, blockiert, dann gibt es andere Kanäle, wo eben dann Sprache gemacht, Sprache genutzt werden kann. Und das finde ich unglaublich spannend und das finde ich eine unglaubliche Erkenntnis auch. So ist es ja auch mit den Babys, mit gehörlosen Babys, die ja dann einfach relativ problemlos umswitchen, ja, auf sowas, auf so etwas Gebärdendes, wenn sie kein auditives Feedback bekommen.
Absolut, das ist richtig spannend und ich kann dazu auch noch ergänzend sagen, das hat zwar nicht in den Hauptteil der Folge geschafft, aber bei der Recherche fand ich auch heraus, dass die kognitiven Prozesse bei der Sprachverarbeitung und die kognitiven Prozesse bei Verarbeitung von Gebärden sehr, sehr ähnlich sind. Also wenn man sich die MRTs anschaut von Menschen, da gab es auch eine Studie dazu. Da gibt es sicherlich viel mehr dazu, aber eine ist mir noch in Erinnerung geblieben. Sie hat nämlich visuell auch dargestellt, wo Sprache, lautliche Sprache verarbeitet wird und wo auch die Gebärdensprache verarbeitet wird. Und bei lautsprachlichen Entwicklungen ist es so, dass wir vor allem vom Wernicke- und Broca-Arealen sprechen, die aktiv werden. Und auch bei der Verarbeitung der Gebärden ist es sehr, sehr ähnlich. Es sind die ähnlichen Areale im Gehirn, die dann aktiviert werden und eine erhöhte Aktivität zeigen.
Ja.
Das ist spannend. Also Sprache ist nicht nur etwas Lautliches, sondern Sprache ist tatsächlich etwas anderes, weil auch räumlich-visuelle Darstellung der Sprache ähnliche kognitive Areale anspricht.
Ja, das ist einfach sehr spannend, ja. Also allein dieser Fakt, unser Gehirn ist für Sprache gemacht. Allein das einmal deutlich zu verinnerlichen, finde ich sehr spannend. Ich glaube, Sprache ist so selbstverständlich für Menschen, dass das gar nicht so klar ist, was für eine unglaubliche Leistung das ist, wie komplex und abstrakt eigentlich diese Fähigkeit ist.
Mhm.
Lieber Anton, vielen Dank für diese Folge. Wenn euch diese Folge genauso begeistert hat wie mich, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf Spotify oder einer anderen Plattform, zum Beispiel auch auf Instagram. Schreibt uns eine Nachricht in die DMs von Insta oder auch eine Mail für alle, die es oldschool mögen, so wie ich. Dann könnt ihr Anton oder mir direkt personalisiert eine Mail schreiben. Die E-Mails findet ihr in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserem Instagram-Account. Wenn ihr es nicht so mit Sprache habt, aber trotzdem uns zeigen wollt, dass euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns auch einfach Sterne da lassen, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns 5 Sterne geben. Das würde uns natürlich überaus freuen. Das wäre ein wunderbares Neujahrsgeschenk. Ansonsten ist es auch immer toll, wenn ihr diesen Podcast an eure Lieben und Nahen weiterempfehlt. Auch da freuen wir uns immer sehr drüber. Wir sind natürlich auf so eine Art von Mundwerbung angewiesen. Wir würden uns sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich noch einmal, ihr seid gut ins neue Jahr hineingekommen. Ich wünsche euch eine gute erste Woche und auch eine gute zweite Woche. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss.
Bis ganz bald und ciao.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und meine Damen und Herren, nee, sagst du's. Ich glaube, du weißt es besser. Ja, da müssen wir mal genau hin. Ach, Moment.
Ach so, der Satz ist schon zu Ende, okay.
Ja. Sorry. Ist das eine Frage an mich?
Oh, was habe ich gemacht? Also,
du hast deine Hand gegeben. Anton, du möchtest was sagen?
Eine andere Schule hat sich auf.
Das kommt alles in die Outtakes, Digga. Ich bin so sauer, wenn du das rausschneidest.